Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Zu Gast bei mir heute ist der Schriftsteller Sava Cihanacak und jetzt geht die Tür auf und wir haben unseren Überraschungsgast, auf den ich mich sehr freue, aber bitte kommen Sie hier ans Mikrofon. Hanschlag, Herr Cihanacak, bitte stellen Sie uns unseren Gast vor.
Ja, mit Mehmet Gürcan Daymagüler. Ich glaube, ich muss zu seiner Person nicht viel sagen, nur dass ich ihn schon sehr, sehr lange nicht gesehen habe, aber immer genau verfolge, was er macht und aus meiner Sicht sehr bedeutend für unsere Republik.
Also für alle, die das jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, erstmal einen schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Guten Tag, ich freue mich auch.
Sie waren der Vertreter der im NSU-Prozess, der Nebenkläger. Sie sind aber eben auch seit, jetzt muss ich überlegen, ist es seit diesem Jahr, der Antiziganismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, richtig? Aber Sie kennen sich.
Wir kennen uns und ich habe ihn heute auch ein bisschen als Buchautor eingeladen, muss ich direkt sagen, weil ich finde, er hat ja einige Bücher geschrieben. Ich habe zwei davon gelesen. Eine, das ist eine Art Protokoll über diesen NSU-Prozess, diesen unsäglichen, und das zweite über unser Rechtssystem, das rechte Recht. Glaube ich, ja. Und ich finde, das sind Bücher, die man eigentlich hätte in der Öffentlichkeit noch offensiver und breiter diskutieren müssen. Das ist so mein Gefühl. Ich weiß nicht, was er dazu sagen würde.
Also ich bin natürlich vollkommen der Auffassung, dass meine Bücher viel, viel breiter hätten diskutiert werden müssen.
Also das bestätigt nur eigentlich mein Gefühl auch, genau.
Bei dem letzten Buch, das rechte Recht, da geht es ja um die Frage, ob die Polizei, Justiz in den letzten Jahrzehnten nicht etwas zu nachsichtig war mit Faschisten, mit Nazis, mit Rassisten. Und ja, die Antwort ist ja, war sie. Und zum Teil auch deswegen, weil sie selber halt verstrickt war.
So aktueller geht es ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, das ist natürlich einerseits wunderbar, dass Sie gerade heute auch da sind, wenn wir auf die Woche zurückblicken mit dieser Themenlage. Es ist aber eigentlich natürlich wunderbar, will ich gleich wieder streichen, weil es ist ja eigentlich total traurig und erschreckend, wenn wir an die Reichsbürger-Razzien denken und diese Dinge. Wie ist es denn bei Ihnen diese Woche angekommen? Wie haben Sie das aufgenommen?
Naja, ich meine, das ist ja nicht wirklich überraschend. Wir haben in den letzten Jahrzehnten seit der Gründung der Bundesrepublik im Grunde genommen immer Neonazi-Morde gehabt, immer Rechtsterrorismus gehabt, aber auch immer Stimmen gehabt, die das bagatellisiert haben, die das heruntergespielt haben. Jeder Nazi-Chat bei der Polizei, jede rassistische Entgleisung wird sofort zum Einzelfall runtergespielt. Und was die Reichsbürger angeht, naja, die waren schon immer rassistisch, die waren schon immer antidemokratisch, die waren schon immer antisemitisch. Und zum Problem sind sie aber erst geworden, nachdem sie einen Polizeibeamten erschossen haben. Solange sozusagen die Geschmähten und die bedrängten Migranten waren und Juden waren, konnte man prima damit leben. Und ein ähnliches Phänomen hatten wir nach der Ermordung von Walter Lübcke. Es war für mich wie ein Schlag ins Gesicht, dass da plötzlich die Rede von einer Zäsur war, als ob die Toten des NSU nicht Anlass für eine Zäsur gewesen wären. Oder Mölln oder Solingen oder Hanau oder Halle, all das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Ich glaube, jedes Land muss sich in Acht nehmen vor rechtsradikalen Umsturzfantasien von Leuten, auch in den eigenen Reihen. Aber ich glaube, wir ganz besonders. Und wer, wenn nicht wir?
Vor allem, ich habe das Gefühl ein bisschen, dass wir eine Strömung haben. Die hatten wir immer, ja, natürlich. Es gibt ja in jedem Land diese Art von Strömungen, vom rechten Rand mit verschiedenen. In Deutschland hat sich das mittlerweile etabliert. Das ist das Neue. Und ich mache das an einem ganz, ganz,
was
ganz...
Was meinen Sie?
Ich mache das mal ganz konkret fest. Wir haben eine Partei, die AfD. Ja. Diese Partei zerfleischt sich eigentlich permanent selbst. Wirklich, in den letzten Jahren. Ja, Austritte, kleine Skandälchen. Was ist passiert? Man würde doch erwarten, von 10 auf runter auf 5. Bei Umfragen steht sie bei 15% bundesweit. Das ist doch die eigentliche Nachricht. Das ist doch da, wo wir hinschauen müssen. Was passiert da in unserem Land eigentlich? Ja. Und deswegen, also immer die Spitze des Eisbergs, das reicht nicht. Wir müssen wirklich reinschauen in die Gesellschaft. Wo ist der Unmut? Ich glaube, die Corona-Krise hat das noch mehr verstärkt. Dieses irrationale Element. Und das Irrationale mache ich auch philosophisch fest. Wir haben in der deutschen Geschichte diesen irrationalen Hang, der bis weit zurückgeht zum romantischen Idealen und Ideen des 19. Jahrhunderts und dann später Anfang des 20. Jahrhunderts ja auch durchschlug. Und die Konsequenz war eine fatale. Und das ist wichtig, das auch mal wirklich gedanklich zu diskutieren und nicht einfach so als Spinnerei abzutun, denke ich mal.
Ja, jetzt will ich nicht derjenige sein, der schon wieder so verharmlosende Fragen stellt oder in diese Richtung geht. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel auf die 15% AfD verweisen in Umfragen, ist das nicht vielleicht auch ein normales, also vielleicht traurig normales, aber normales Krisenphänomen, was wir auch aus vielen anderen europäischen Ländern sehen? Also wenn viele Probleme auftauchen, dass dann die Antwort im Populismus gesucht wird, in Deutschland dann eben vor allem im Rechtspopulismus?
Naja, vielleicht drei Aspekte. Zum einen glaube ich, ist ein Land, das aus der Nazi-Diktatur erwachsen ist, da andere Maßstäbe und Ansprüche haben sollte. Aber die Gefahrenlage sind andere. Diese 15%, ja, da kann man sagen, ja, 85% sind es halt nicht. Aber diese 15% können die Narrative bestimmen. Sie können den Diskurs nach rechts schieben. Schauen Sie mal an, was 40 Jahre FPÖ aus Österreich gemacht haben, ja, wo manche Sozialdemokraten sich anhören wie Faschisten, weil einfach Sprache etabliert worden ist, Denkweisen etabliert worden sind und so weiter. Und was ganz wichtig ist, 15% sind ja kein Spiegel der Gesellschaft, sondern in bestimmten Berufssparten sind die halt deutlich stärker. Also beispielsweise im Sicherheitsapparat, beispielsweise bei der Polizei. Und ich möchte keine Beamten haben, schon gar nicht mit in Uniform und mit Waffen, die Mitglieder oder Sympathisanten einer antidemokratischen, im Teil antisemitischen und sicherlich rassistischen Partei sind. Und ich meine, wir reden über die 15% und aber gleichzeitig diskutieren wir darüber und haben keinen demokratischen Konsens, dass wir nicht Dutzende von Millionen Euro an eine AfD-Stiftung bezahlen sollten. Wir sollten Diskussionen darüber haben, wie wir diese Partei verbieten können. Aber Beamte, die Mitglied sind, können nicht Beamte und Mitglieder dieser Partei gleichzeitig sein. Sie haben alle einen Eid auf die Verfassung geschworen und sie müssen sich an Geist und Buchstaben der Verfassung halten. Und ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt.
Ja. Ja, das ist der Grund, warum ich Herrn Daimler-Güller eingeladen habe, jemand, der hat Klartext redet.
Und ich würde sagen, also eigentlich hatten wir uns jetzt vorgenommen, den Überraschungsgast, von dem ich ja nicht wusste, wer es ist. Und danach reden wir über das große Thema dieser Woche, auch die Umsturzpläne der Reichsbürger. Aber ich würde sagen, mit Daimler-Güller, Sie bleiben einfach noch Moment bei uns und wir sprechen darüber gleich weiter.